Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen euch natürlich auch zu einer neuen Folge mit Peter und mir, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Tag erstmal, Peter.
Moin.
Bist du denn heute so knapp mit Worten?
Ich habe gelernt, dass im Norden, manche sagen ja Moin Moin, aber das ist nicht richtig. Man darf nur einmal Moin sagen, sonst ist man auch zu gesprächig, so ein Plappermaul.
Das mögen
das
die nicht.
Das hier nicht sein.
Nein.
Und deswegen.
Mich sprichst du damit komplett an, ich war gerade auf der Insel, also auf der Insel.
Dann musst du auf Sylt gewesen sein.
Ich bin auf Sylt gewesen. Gibst du mir noch ein bisschen Urlaubsvibes hier mit. Peter, bei dir sonst auch alles in Ordnung? Wir können starten, wir können direkt einsteigen heute, ne?
Wir können sofort in die Folge der Verzögerungsschaden einsteigen und wir wissen mittlerweile auch, dass das die Folge 129 ist, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde diskutiert haben,
ja, wirklich.
Ob es 130, 131 ist oder 129.
Du warst schon bei 132.
Und damit starten wir jetzt ohne weiteres Geblubber.
Und heute auch mal ohne Hörermail. Aber nicht, weil ihr uns nicht mehr schreibt. Vielen Dank für eure Mails. Wir sammeln weiter und die tauchen ja alle auch auf. Nein, Peter, dir liegt es am Herzen, uns heute mal was von einem Seminar zu berichten. Dann berichte doch bitte.
Ja, das war ein Seminar zur Stärkung der Patientenrechte. Als Fachanwalt für Medizinrecht muss man jedes Jahr Fortbildungen besuchen. Man muss gewisse Pflichtstunden erfüllen, damit man den Titel auch weiterführen kann. Und da gab es ein Seminar von einem ehemaligen mittlerweile Richter am Oberlandesgericht Schleswig, Herrn Frahm. Den höre ich immer sehr gerne, weil der immer sehr strukturiert vorträgt. Und ich war auch öfters bei ihm im Senat, also anwaltlich im Senat. Und das war immer eine sehr runde und faire Sache. Also er hat nicht Partei ergriffen für die Patientenseite und auch nicht für die Arztseite, war immer sehr objektiv, also von mir als fair verstandene Verhandlungen bei ihm. Also er ist jetzt aber in Rente gegangen und er hat einen entsprechenden Nachfolger und das sieht aber nicht so viel anders aus als im Norden. Darum war die Begrüßung heute auch mit Moin. Ist man doch sehr, sehr gelassen und also OLG Schleswig ist sicherlich eins der Oberlandesgerichte, das positiv heraussticht. Das vielleicht mal vorab zum Referenten. Ja, und da ging es um die Stärkung der Patientenrechte und da hat er sich mal Gedanken gemacht, was könnte man alles machen, damit die Patienten besser dastehen in dem immer noch bestehenden Missverhältnis Arzt-Patient. Also die Behandlerseite hat, da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren, natürlich eine ganz andere Lobby, ein ganz anderes Standing als die Patientenseite. Das ist einfach so und das wird sich, glaube ich, auf Dauer auch nicht ändern. Und darum kann man immer wieder darüber nachdenken, das tun wir gerade als Patientenanwälte auch, wie kann man vielleicht die Patientenrechte stärken? Und da hat Herr Frahm doch so einiges aufgegriffen. Wir wollen heute in der Folge einmal darauf eingehen.
Ja, es scheint und ja ein Punkt auch wirklich dich besonders beschäftigt zu haben oder begeistert zu haben.
Genau, die sogenannte Proportionalhaftung. Bis jetzt ist es ja so, dass im Arzthaftungsrecht gibt es nur das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder gewinnt man oder verliert man. Und da kann man sagen, das ist so eine gewisse Gerechtigkeitslücke. Was ist der Nachteil, wenn man so eine Proportionalhaftung einführen würde? Also nicht alles oder nichts, sondern so entsprechend 70, 30, 60, 40. Mhm. Dann wäre der Nachteil für den Patienten, es gibt praktisch dann nie den vollen Schadensersatz. Weil es gibt immer Abstriche zu machen und dann bleibt man eigentlich immer hinter dem vollen vorgestellten Betrag zurück. Und die Behandlerseite hat aber auch Nachteile. Dann ist es so, dann haften sie viel häufiger, weil sie vielleicht einen kleinen Betrag doch zahlen müssen. Und das hat dann zur Folge, dass die Versicherungsbeiträge, die ohnehin schon, so werden sicherlich viele Mediziner mitunter auch zu Recht sagen, sehr hoch sind, noch weiter ansteigen. Und das macht das ganze System dann wieder teurer und gibt entsprechend dann Probleme für auch die Patientenseite, wenn es einfach mehr kostet. Oder es wird natürlich zur Einschränkung des ärztlichen Leistungsangebots kommen, wenn es eine Proportionalhaftung gibt. Und ja, es gibt so eine Gefahr, man nennt das Defensivmedizin, dass man zurückhaltender ist und entsprechend weniger aktiv ist, um ja nicht in die Haftung zu kommen. Und das ist eigentlich nicht gewollt. Und insgesamt ist die Proportionalhaftung dem deutschen Recht allgemein fremd, kann man sagen.
Ist das denn bisher nur ein theoretisches Konstrukt, wo du in dem Seminar drüber erfahren hast, oder ist das irgendwie auch auf dem Weg?
Nee, auf dem Weg ist das noch nicht, aber es gibt diese Diskussion, es gibt entsprechende Gruppen, die sich da austauschen. Ne? Also wenn jetzt neue Gesetze ins Leben gerufen werden, da war Herr Frahm auch bei einer Kommission mit dabei, und dann kommen Leute aus der Praxis, dann kommen Politiker, also aus und Mediziner kommen zusammen, also da von allen ein bisschen, und dann versucht man, sich da auf bestimmte Momente zu einigen. Ich glaube, die Proportionalhaftung, diese Idee, die stammte von Herrn Frahm, bin ich aber nicht ganz sicher, aber die ist jetzt noch nicht angedacht, aber das hat er mal ins Spiel gebracht. Mhm. Und man muss abwarten, was sich da noch entwickelt, aber ist eine Idee, die man nicht sofort verwerfen sollte, aber wie gesagt, im Moment noch nicht umgesetzt und auch nicht angedacht, das umzusetzen. Mhm.
Was hältst du denn von diesem Konstrukt?
Ja, alles oder nichts. Das ist so, wenn man beim Roulette auf Rot setzt, ne, gewinnt man alles oder verliert alles. Ne, also manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, in Einzelfällen zumindest, ne, wenn das entsprechend aufgeteilt wird, weil man es nicht verlässlich sagen kann. Ne. Also das finde ich eigentlich schon einen guten Ansatz. Ich würde es nicht für alle Fälle so sehen wollen, aber schon für den einen oder anderen, aber da nochmal zu unterscheiden, wann das dann zur Anwendung kommt und wann nicht, das ist, glaube ich, nochmal besonders schwierig.
Habe ich natürlich noch nichts gehört, viele von unseren Hörern wahrscheinlich auch nicht. Deswegen gute Idee, Peter, dass du uns da so ein paar Eindrücke aus deinem Seminar mitgebracht hast. Und da werden wir nächste Woche von dir nochmal ein bisschen mehr erfahren. So, dann können wir heute mit unserem Fall starten. Und der beginnt mit einem Satz, den viele im Krankenhaus, viele von euch auch schon vielleicht mal gehört haben. So ein Satz wie, das ist eine ganz einfache Operation. Das ist natürlich auch ein Satz, den man als Patientin oder als Patient gerne von seiner Ärztin oder seinem Arzt hört. Das ist beruhigend. Aber ihr Tatort-Krankenhaus-Erfahrenen wisst natürlich mittlerweile, auch bei jedem noch so kleinen routinierten Eingriff können Fehler passieren. Und genauso einen Fall haben wir heute, vielleicht für euch. Es geht um Amira. Es ist ein junges Mädchen, die ist 16 Jahre alt, und ihre alleinerziehende Mama Nicole. Die hören nämlich genau diesen Satz von einer Ärztin in der Notaufnahme eines Krankenhauses. In die sind die beiden gefahren, nachdem Amira im Sportunterricht unglücklich auf ihre Hand gestürzt ist. Die ersten Untersuchungen bringen den Schaden auch schnell ans Licht. Amira hat sich den vierten Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen, also den langen Knochen zwischen Ringfinger und Handwurzel. Diese Knochen sind erstaunlich filigran und trotzdem, ja, benutzen wir sie natürlich ständig, ne? Beim Schreiben, Zähneputzen, Essen, Öffnen an der Tür, immer die Hand im Einsatz. Ja, und es fällt einem ja auch erst auf, wie wichtig eine Hand ist, wenn sie plötzlich nicht mehr richtig funktioniert. Bei Amira ist der Bruch außerdem verrutscht. Die Knochenenden liegen also nicht mehr sauber aufeinander. Die Ärzte empfehlen deshalb eine Operation. Nicht, weil der Bruch besonders selten ist, sondern weil die Hand möglichst wieder genau so funktionieren soll wie vorher. Vor dem Eingriff führt der Operateur noch einmal das Aufklärungsgespräch. Eine kleine Platte, ein paar Schrauben, wie gesagt, eine unkomplizierte Sache. Und nach ungefähr einem halben Jahr käme das Metall wieder heraus und das war's.
Und grundsätzlich stimmt das auch. Brüche der Mittelhand gehören für Handchirurgen tatsächlich zu den häufigeren Verletzungen. Wenn die Bruchstücke verschoben sind, reicht ein Gips oft nicht mehr aus. Dann werden die Knochen wieder in die richtige Stellung gebracht und mit einer Platte oder Schrauben stabilisiert. Das Ziel ist ganz einfach, dass der Knochen soll exakt so verheilen, wie er vor dem Bruch gewesen ist.
So, wir springen jetzt auch direkt zum Operationstag. Amira wird in den OP gebracht. Der vierte Mittelhandknochen wird eingerichtet und anschließend stabilisieren die Ärzte ihn mit einer kleinen L-förmigen Platte und den schon genannten mehreren Schrauben. Als Amira später aufwacht, ist der Eingriff geschafft. Und jetzt beginnt das, was Patienten meist als den langweiligen Teil empfinden. Es kommt die Heilungsphase, da muss man abwarten, geduldig sein. Ihre Hand ist verbunden, sie schmerzt auch. Schreiben geht natürlich kaum, tippen irgendwie schon, besonders auf dem Handy. Soweit ist alles auf dem Weg. Eine Faust kann sie erstmal nicht richtig machen, aber genau dafür gibt es ja schließlich die Nachkontrollen. 3 Wochen später sitzt Amira wieder in der Praxis. Der Arzt schaut sich die Wunde an. Die Heilung scheint normal zu verlaufen. Dann soll sie eine Faust machen. Und genau in diesem Moment bleibt Amira hängen. Sie schaut auf ihre Hand. Irgendwas sieht anders aus. Ihr Ringfinger läuft nicht gerade nach vorne. Er scheint leicht verdreht. Und ihr kleiner Finger schiebt sich plötzlich über den Ringfinger. Sie probiert es noch einmal, dasselbe Bild. Und sie sagt dem Arzt auch, irgendwas stimmt da nicht.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Moment, denn genau dafür macht man diese Untersuchung überhaupt. Ein Handchirurg schaut nicht nur, ob der Bruch verheilt, er schaut auch, wie sich die Finger beim Faustschluss verhalten. Normalerweise zeigen alle Finger in dieselbe Richtung. Wenn einer der Mittelhandknochen aber leicht verdreht verheilt, wandert die Fingerspitze beim Beugen ebenfalls aus ihrer normalen Bahn und plötzlich kreuzen sich die Finger. Schon wenige Grad Verdrehung können dafür ausreichen.
Ja, im Arztbrief wird genau das festgehalten, mehr aber auch nicht. Für Amira ist das aber ihre Hand, mit der sie schreibt, mit der sie ihr Handy hält und sich morgens die Haare macht. Und ihr ist die Hand mit dem verdrehten Finger auch peinlich. Sie hat das Gefühl, das sieht doch jeder. Ja, aber was soll sie machen? Sie wartet ab und hofft, dass es besser wird.
Das ist übrigens ein ganz typischer Gedanke. Nach einer Operation ist vieles erst einmal ungewohnt. Es zieht, es schmerzt, die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Deshalb ist es manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ist das noch eine normale Heilung oder steckt tatsächlich ein Problem dahinter? Genau deshalb sind die Nachkontrollen so wichtig. Sie sollen helfen, normale Heilungsverläufe von echten Komplikationen zu unterscheiden.
4 Wochen später kommt Amira erneut zur Kontrolle. Inzwischen sind fast 2 Monate seit der Operation vergangen. Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und sie kann die Hand auch besser bewegen. Diesmal klingt der Eintrag im Arztbrief deutlich beruhigender. Faustschluss komplett möglich, Fingerstreckung komplett möglich und dann folgt der entscheidende Satz. Eine eindeutige Rotationsfehlstellung sei nicht mehr feststellbar. Erst im Sommer soll Amira nochmal zur Kontrolluntersuchung kommen. Nicht, weil noch etwas überprüft werden müsste, sondern eigentlich nur noch, um die Metallentfernung zu besprechen. Alles laufe gut und auch nach Plan. Aber Amira hat dieses Gefühl nicht. Sie kann nicht genau erklären, warum. Sie weiß nur, ihre Hand, die fühlt sich einfach nicht mehr so an wie früher.
Und genau das macht solche Fälle oft schwierig. Patienten kennen ihren eigenen Körper sehr gut. Sie merken häufig als Erste, dass sich etwas verändert hat. Das allein beweist noch keinen Behandlungsfehler. Auf der anderen Seite gilt aber auch, wenn Patienten immer wieder dieselbe Auffälligkeit schildern, muss der Arzt diese Beschwerden ernst nehmen und einordnen. Ob das hier ausreichend geschehen ist, darüber wird später gestritten.
Ja, es vergehen jetzt erstmal Monate. Der Knochen heilt weiter. Im Oktober wird noch einmal ein Röntgenbild der rechten Hand angefertigt. Und wenige Tage später steht dann der Eingriff an, den Amira schon von Anfang an angekündigt bekommen hatte. Die Platte soll wieder heraus. Diesmal steht allerdings nicht derselbe Arzt am Operationstisch. Und während der Metallentfernung fällt dem Behandelnden, dem neuen Arzt, etwas auf. Es besteht eine Rotationsfehlstellung nach Ulna. So, das bedeutet vereinfacht, der Finger ist verdreht verheilt. Also war ihr Gefühl doch die ganze Zeit richtig, denkt Amira. Und sie hatte die Ärzte auch immer wieder darauf hingewiesen. Also warum ist darauf nicht reagiert worden? Das ist die Frage, Peter.
Ja, an dieser Stelle müssen wir allerdings ganz sauber trennen und subsumieren. Denn die Erinnerung an ein Gespräch und die medizinische Bewertung sind 2 unterschiedliche Dinge. Ob der Finger tatsächlich bei der ersten Operation fehlerhaft eingerichtet worden ist, kann später nur ein medizinischer Sachverständiger beurteilen. Aber genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche Arzthaftungsfall.
Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt, denn es geht offensichtlich nicht mehr um die Frage, ob eine Rotationsfehlstellung vorliegt, sondern darum, wann sie entstanden ist. Und vor allem, Peter, und mit der Frage werdet ihr euch ja auch beschäftigt haben, ob sie früher hätte erkannt und korrigiert werden können.
Ja, damit haben wir uns beschäftigt und haben auch außergerichtlich ein Anspruchsschreiben gefertigt, in dem wir genau das eingestellt haben, dass es früher hätte erkannt und auch früher korrigiert hätte werden müssen. Ja, aber wie es so oft der Fall ist, du wirst es erahnen, hat die Gegenseite das nicht so gesehen und nicht uns bestätigt, dass etwas hätte früher erkannt und korrigiert werden müssen, sondern das war alles noch zeitgerecht und da sind gar keine Fehler gemacht worden. Ja, deshalb mussten wir ins Klageverfahren eintreten und ich verkürze das mal ein Stück weit. Im Rahmen des Klageverfahrens wurde dann wieder ein Gutachten eingeholt. Und ja, vielleicht mal ganz allgemein zu diesen Gutachten. Also mich stören immer so zwei, drei Punkte, die die medizinischen Gutachter da sehr gerne aufgreifen in den Gutachten. Mhm. Und zwar zitieren die immer ganz gerne den Operationsbericht und subsumieren ihn dahingehend, dass sie sagen, da stand nicht drin, dass etwas falsch gemacht worden ist.
Welch Wunder.
Welch Wunder, genau. Da stellt sich immer die Frage, ja, wer schreibt das denn da in aller Regel rein? Ich habe das und das falsch gemacht. Da steht natürlich so gut wie nie drin. Manchmal etwas verklausuliert, dass man es nicht sofort erkennen kann, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber im Regelfall ist das dann eine schicksalhafte Komplikation in der Bewertung. Also ich weiß nicht, wie man einen Gutachten erstellen kann und dann sagen kann, ja, da stand aber nicht das, was falsch gemacht wurde, also wurde alles richtig gemacht. Das ist manchmal die Herangehensweise von nicht so qualifizierten Gutachten. Gibt es immer und immer wieder. Der zweite Punkt, der mich auch immer wieder stört, ist, dass im Gutachten steht, die Aufklärung ist fehlerfrei erfolgt. Woher will der Gutachter das denn wissen? Weil wir wissen ja, kommt in erster Linie auf die mündliche Aufklärung an. Da war er ja gar nicht dabei. Er schaut sich an, aber da gibt es ein Aufklärungsformular, das vielleicht auch unterzeichnet ist. Und das guckt er sich an und dann sagt er, die Aufklärung ist fehlerfrei erfolgt. Das ist natürlich eine falsche Schlussfolgerung. Er kann das gar nicht beurteilen. Er kann sagen, in dem Aufklärungsbogen ist das Risiko aufgeführt, das jetzt vielleicht eingetreten ist. Aber mehr kann er nicht sagen. Er weiß ja noch niemals, ob überhaupt eine Aufklärung erfolgt ist.
Aber also gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Also gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, ein Gutachter zu sein. Also wir wissen ja, in den besten Fällen sind das natürlich für den Bereich die Fachmediziner, die da als Gutachter tätig werden. Aber genau solche Feinheiten hier, das ist ja nicht im normalen medizinischen Alltag. Deswegen meine Frage, gibt es besondere Schulungen auch für Gutachter?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die gibt es aber in Deutschland nur wirklich ganz, ganz selten. Im Ausland ist das verbreiteter. Da stehen wir wie in vielen Bereichen wieder ein Stück weit dem Ausland gegenüber zurück. Sie müssten mehr geschult werden, aber das ist auch ein Zeitproblem. Also die Gutachter haben schon meist wenig Lust, ein Gutachten zu stellen, weil wenn sie in den normalen Klinikbetrieb eingebunden sind oder als niedergelassener Arzt, Ärztin tätig sind, dann haben sie oft wenig Zeit, dann sich noch mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und langatmige Gutachten zu schreiben. Also das sind auch gar nicht alle bereit, ein Gutachten zu erstellen. Und wenn sie darüber hinaus noch Schulungen machen müssten, dann wird die Bereitschaft, als Gutachter tätig zu werden, in gerichtlichen Prozessen noch weiter abnehmen. Also wünschenswert wäre es, aber ist praktisch einfach nicht umsetzbar. Und es müsste aber zumindest so sein, dass einmal geklärt ist, was habt ihr in den Gutachten zu beurteilen? Oftmals ist es auch so, dass rechtliche Ausführungen gemacht werden. Das ist nicht der Fachbereich des Gutachters, der ist Mediziner, der muss keine Rechtsausführungen machen, machen die aber manchmal. So überlegen sich selber was im stillen Kämmerlein und machen dann rechtliche Bewertungen. Das übersteigt natürlich ihren Kompetenzbereich und darum sollten sie sich auch zurückhalten damit. Oftmals ist das so schon am Rande der Befangenheit, je nachdem, wie weit diese Ausführungen gehen. Also man sollte sich wirklich darauf konzentrieren, was man zu beurteilen hat, die Fragen des Gerichts zu beantworten und nicht mehr und aber auch nicht weniger. Und ja, ich hoffe, dass es zumindest so grundlegende Schulungen mehr gibt für Gutachter und dass die Gerichte mehr darauf hinweisen, in den mündlichen Verhandlungen können Sie ja sagen, so Herr Gutachter, Sie haben da Ausführungen gemacht zur Aufklärung, aber Sie waren ja auch nicht dabei. Sie können nur bestätigen, dass das Aufklärungsformular das entsprechend abdeckt, aber mehr können Sie gar nicht sagen. Oder rechtliche Ausführungen dürfen Sie nicht tätigen. Das gehört nicht zu Ihrem Bereich. So, und wenn das einmal im Hirn angekommen ist, dann ist das auch verfestigt bei den Medizinern und dann werden sie bei den nächsten Gutachten das weglassen. Also das muss mehr kommuniziert werden, dass wir diese Probleme nicht haben und diese Aufreger immer noch in den Gutachten leider auffinden müssen.
Okay, das ist deiner Meinung nach die Krux bei den Gutachtern. Gucken wir zurück auf den Fall von Amira. Da haben wir ja auch gelernt, da ist es die Krux bei solchen Verletzungen, dass man eben eine Weile braucht, begleitet durch viele Nachkontrollen, um herauszufinden, ob man da jetzt einen normalen Heilungsverlauf hat oder, wie du vorhin uns erklärt hast, ob man eine Komplikation hat. So, die Krux haben wir in diesem Fall. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Ja, also der Gutachter in diesem Fall, der führte aus, dass die Operation als solche nicht zu beanstanden gewesen ist. Mhm. Also da ist alles richtig gemacht worden. Da ist kein Vorwurf, der erhoben werden kann. Aber nach der Operation, also im Rahmen der Nachbehandlung, da hätte ein Torsionsfehler festgestellt werden müssen und man hätte auch eine Therapie beginnen müssen. Und er sagt, idealerweise wäre eine zeitnahe Revision sinnvoll gewesen, da der Knochen ja noch nicht konsolidiert war. Und eine typische Komplikation, und diese ist in jedem Lehrbuch nachzulesen, so seine Ausführungen, ist gerade dieser Torsionsfehler im Rahmen der Behandlung von Mittelhandfrakturen. Und es ist allerdings festzustellen, dass ein solcher Fehler intraoperativ nicht immer erkannt werden kann. Also da ist kein Vorwurf zu formulieren, da sich bei der intraoperativen Situation einfach keine natürlichen Funktionen durchführen lassen.
Ist klar.
Aber entsprechend später kann man diese Funktionsüberprüfung vornehmen und das hätte gemacht werden müssen und dann entsprechende Revisionsoperation durchgeführt werden müssen. Das ist unterlassen worden und entsprechend ist da ein Fehler dann zu formulieren. Die Operation ist ja dann später gemacht worden, aber zu spät und darum gibt es diesen sogenannten Verzögerungsschaden. Mhm. Also man hat über einen Zeitraum von mehreren Wochen waren es in dem Fall noch leiden müssen. Das Ergebnis wäre kein anderes gewesen, wenn die Revision zeitnah erfolgt wäre. Also durch die Verzögerung ist nicht eine Verschlechterung eingetreten. Es ist eigentlich nur für den Zeitraum zu entschädigen, der mit der Verzögerung einhergeht. Das ist auch ein großer Unterschied. Wir haben ja oftmals die Fälle, da ist es so, man wartet zu lange ab und dann kann man das Ergebnis mit einer neuerlichen Operation nicht mehr erreichen im Vergleich zu einer Operation, die zeitnah durchgeführt worden wäre. Das ist aber hier nicht der Fall. Darum gibt es nur einen sogenannten Verzögerungsschaden. Und der ist dann entsprechend vergütet worden mit einem Betrag in Höhe von 6.000 Euro. Und die anteiligen Kosten sind seitens der Gegenseite übernommen worden. Und das alles war im Rahmen eines Vergleichs vereinbart worden. Und ich denke, die 6.000 Euro waren für den Verzögerungsschaden auch eine adäquate Entschädigung. Mhm. Und das passte insoweit.
Und noch eine gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Also Amira konnte mittlerweile so behandelt werden, dass ihre Finger jetzt auch wieder gerade stehen. Das sind noch kleine Narben geblieben, aber die überkreuzten Finger, die muss sie jetzt nicht mehr haben. Und das muss ja auch in der Schule nicht mehr peinlich sein. Peter, auch das sind Fälle, die bei dir in den großen Aktenordnern landen und dann auch bei uns im Podcast Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Peter, ich danke dir. Und wir danken euch fürs Einschalten und dann freuen wir uns auch auf nächste Woche. Da sind wir wieder da. Hört uns gerne, wo ihr wollt. Gerne auch auf Campfire. Das wisst ihr, da könnt ihr noch ein bisschen mit uns mitpodcasten und mitdiskutieren. Da kann man die Folgen einfach noch ein bisschen mehr begleiten. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Sagen wir Tschüssi oder sagen wir Tschüssi?
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.